Ja, eine sehr ereignisreiche Woche liegt hinter den Washington Commanders. Es ist einiges passiert. Und vor allem das Allerwichtigste ist vor allem, es gibt zumindest jetzt momentan ein Mutual Agreement für den Head Coach Posten bei den Commanders. Sie haben ihn gefunden. Es war ein interessanter Weg dahin, würde ich sagen. Da sprechen wir gleich nochmal drüber. Aber Dan Quinn, ehemaliger, jetzt letzte Rolle war Defensive Coordinator unserer geliebten Rivalen der Dallas Cowboys, davor auch schon Head Coach gewesen bei den Falcons, wird der neue Head Coach der Washington Commanders. Durchaus überraschend im Endeffekt. Ich glaube, das hätten wir jetzt vor einer Woche noch nicht so gedacht. Wie gesagt, wir reden gleich noch so ein bisschen drüber. Ich habe mir natürlich wieder den guten Steven hier mitgebracht in dem Podcast. Hallo erstmal an dich.
Hallo.
Und ich würde dann direkt dich einfach mal fragen, man kann da auf, denke ich, auf verschiedenen Ebenen so ein bisschen drauf gucken, auf diese Verpflichtung von Dan Quinn. Hau erstmal so ein bisschen deine ersten Reaktionen raus. Ich habe schon ein bisschen was auf Twitter gelesen natürlich, ich weiß schon so ungefähr, was von dir kommt, aber erzähl einfach mal so, was dir durch den Kopf ging, als es dann feststand und so weiter.
Angefangen damit, dass ich es gar nicht so überraschend fand, ehrlicherweise, ne? Weil die Woche vorher wurde ja schon viel berichtet oder es kam viel mehr hoch, dass Ben Johnson kein Lock in Washington ist, ne? Also diese Headlines hat man immer mehr gelesen. Und ich finde, dass sich dieser Name Dan Quinn von Anfang an auch so bei Wettanbietern und überall echt irgendwie massiv oben gehalten hat. Und dann auch das Interview, als Peters vorgestellt wurde, ne? Da haben sie ja schon klar gesagt, sie suchen einen Leader. Deswegen finde ich es jetzt hinten raus gar nicht so überraschend. Es ist ja auch von denen, die sie interviewt haben, irgendwie waren ja auch viele diese Leader dabei. Ja klar, jetzt so in der Fanbase ist das Kind so ein bisschen in den Brunnen gefallen, nachdem es nicht Johnson geworden ist, der dann scheinbar keinen Bock auf Headcoach hatte. Angeblich gibt es ja da viele Gründe, da wurde ja auch viel über Geld diskutiert, dass er 15 Millionen möchte, was ja da schon so McVay-Geld ist und so, also mit Bestbezahlte der Liga. Das verdient, glaube ich, Tomlin nicht mal und Co. Pete Carroll hatte das nicht. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt so das Riesending gewesen wäre, das Geld. Ich meine, naja, overall, ich darf jetzt schöne Grüße an der Stelle, bevor ich jetzt irgendwas sage, gehen raus an Björn. Ich darf nicht zu positiv sein, sonst kriege ich von Björn nachher Ärger. Der hat gesagt, wir sollen es hier im Podcast nicht schönreden. Ist auch gar nicht mein Anliegen. Ich finde es halt nur einfach nicht so negativ, wie das so bei vielen aufgegriffen wurde. Vor allen Dingen, also bei uns waren ja schon, vor allen Dingen in der Facebook-Gruppe, das liest du ja alles gar nicht, ne? Du bist ja, glaube ich, gar nicht mehr drin. Also da ist man ja teilweise schon sehr, sehr negativ. Ich weiß gar nicht mehr, wer das geschrieben hat. Ach so, der Sebastian. Grüße raus an Sebastian, der geschrieben hat, er ist seit 20 Jahren Washington-Fan und diese Entscheidung gehört zu den drei schlechtesten, die in Washington je getroffen wurden. Uff. Also, Grüße raus. Ich weiß nicht, ich finde halt, dass viele, auch ich, Ben Johnson wollten und jetzt über etwas enttäuscht sind, das nie da war, weil wenn Dan Quinn was nicht ist, dann ist er natürlich nicht flashy oder das ist keine sexy Hire oder so. Aber das, finde ich, macht es jetzt nicht automatisch zu einer schlechten Hire. Ich weiß nicht, wollen wir erst mit den positiven Dingen anfangen oder erst mit den negativen? Also, es gibt ja schon für mich einen Grund, warum ich einen offensiven Headcoach wollte. Das wisst ihr ja alle. In meiner Top 3 waren nur Offensive, 4 war dann McDonald, dem wir ja angeblich auch ein Angebot gemacht haben und das nochmal erhöht haben, nach Ben Johnson abgesagt hat. Habe ich eben erst gelesen. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Das hat wohl Mike Florio gesagt. Ist jetzt nicht der unzuverlässigste, aber super verlässlich finde ich den jetzt auch nicht immer. Kann schon stimmen, aber das, finde ich, wäre ja auch wieder so ein bisschen, na, jetzt gibst du dem anderen mehr Geld, nachdem Johnson raus ist. Also ich hatte schon so das Gefühl, dass Washington echt schon sehr auf Johnson gebaut hat. Overall bin ich aber trotzdem da zufrieden. Nur wie gesagt, defensiven Headcoach wollte ich nicht unbedingt und das hat einfach mehrere Gründe. Wenn man sich mal so anguckt, wer die letzten Jahre als Coaches zum Super Bowl waren, also wenn du jetzt Bill Belichick ausnimmst, war es, glaube ich, die letzten 7, 8 Jahre nicht ein defensiver Headcoach im Super Bowl. Die letzten 5 Jahre waren es nur offensive gegeneinander, also seit Billy B. Das ist halt schwierig, also die Liga wird immer oder legt immer mehr den Fokus auf Offensive, deswegen hätte ich gerne einen gehabt. Und was natürlich das nächste große Problem jetzt bei Dan Quinn ist, was wir auch von Dan Quinn aus Atlanta schon kennen, selbst wenn du jetzt einen guten OC findest, der gute Arbeit macht, mit dem wir erfolgreich sind. Und das wird super, super wichtig für uns sein, wer der OC wird. Da reden wir wahrscheinlich ja nachher nochmal drüber. Selbst wenn du da einen findest, der jetzt gut ist, wie zum Beispiel in Atlanta der gute Shanny. Mit Shanny lief es in Atlanta noch relativ gut. Ich meine, im Super Bowl hätte ein Ball vielleicht auch ein bisschen mehr laufen sollen. Dann hätten sie vielleicht das Comeback gegen die Patriots nicht so auf den Arsch gekriegt. Aber der ist das beste Beispiel. Wenn du einen guten OC hast, gute OCs werden dir immer weggeholt und werden woanders Head Coach. Also es ist super schwierig, selbst wenn wir jetzt einen guten OC finden, dass wir den auch kontinuierlich halten. Das wird halt super schwierig. Deswegen ist es meiner Meinung nach immer ein bisschen besser, einen offensiven Head Coach zu haben. Ich meine, auf der anderen Seite würde das heißen, wenn wir jetzt einen guten OC haben, der dann uns weggeholt wird, hatten wir vorher Erfolg. Das wäre ja für uns auch schon mal was Neues. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Da muss es vorher schon mal gelaufen haben. Aber so als Aussicht, finde ich, ist das halt schon deutlich. Ich meine, es gibt ein paar Ausnahmen. Mike Tomlin, McDermott. Gibt schon erfolgreiche defensive Coaches, aber gibt halt echt wenige. Ne? Also, ja, ist jetzt so schwierig. Macht es auch ein bisschen halt unsexy. Hm. Was halt noch dazu kommt, ich meine, seine Units sind halt super inkonstant, ne? Also, die haben gute Spiele. Ich meine, er hat auch den guten Ben Johnson letztes Jahr in der Regular Season bei 19 Punkten gehalten. Der ja auch teilweise, ja, weiß ich nicht, dann halt so überhyped wurde, aber 19 Punkte waren ja okay, das haben die Cowboys 2019 gewonnen. Also, er hat auch gute Spiele, aber ich meine, das letzte Spiel, was er hatte, Green Bay, hat gezeigt, seine Units sind nicht so, nicht die konstantesten, nicht immer die besten. Ich erwarte trotzdem bei ihm, dass unsere DBs deutlich besser werden. Seitdem Harris ja weg ist als DB-Coach, war das ja echt, ihr kennt das Thema, ich will nicht schon wieder über einen Wieselmeier reden, aber da erwarte ich auf jeden Fall deutlich mehr, auch von den frühen Picks letztes Jahr, weil das kann eigentlich ganz gut. Ich frage mich nur, ich weiß nicht, was du dazu denkst, ich habe das mal jetzt gehört, ob er überhaupt die Defense callt. Das ist halt auch so eine Frage, die noch gar nicht feststeht, ne?
Es steht noch nicht fest, aber da, also ich würde jetzt davon ausgehen, ne? Also das würde mich schon überraschen, wenn das jetzt, wenn das nicht so wäre. Ja, also ich glaube so, einfach der Grund so ein bisschen, warum auch viele so negativ sind, glaube ich. Also es gibt mehrere Gründe, warum das so ist. Und lasst euch nicht so von Cowboys-Fans, von den Trolls online oder sowas da so, das so vermiesen, ne? Also ich glaube, dass Dan Quinn kein schlechter Headcoach ist, so. Das haben wir schon gesehen, dass er das kann auf jeden Fall. Das ist dieser Typ Leader. Das Problem, glaube ich, eines der größten Probleme ist halt einfach dieses, es fühlt sich extrem danach an, Plan B, sichere Lösung, gab nichts Besseres mehr. Und Washington war so das eine Team, wo das der Fall war. Alle anderen haben entweder früh direkt schon was gemacht, wo man so gesagt hat, ja, das macht Sinn so, das ist spannend, das ist interessant. Washington ist halt das eine Team, was jetzt so diese Lösung hat, wo alle so sagen, ja, also es wird wahrscheinlich nicht richtig schlecht werden, so, und es kann auch gut werden. Ich meine, man weiß das sowieso nie, man weiß auch bei den Jungen, man weiß nicht, ob ein Ben Johnson überhaupt ein guter Headcoach wäre oder so, ne, deswegen ist ein bisschen ähnlich wie im Draft, wartet erstmal ab, wie das dann da so funktioniert, ne, jetzt auch in Washington mit Dan Quinn. Aber ich verstehe halt schon diesen komischen Taste von, wie gesagt, dieses, das blieb bei mir über, dieses Plan B und jetzt waren alle Guten halt irgendwie weg und es war halt doof gelaufen, dass Ben Johnson so aus dem Nichts abgesagt hat. Dass er nicht der Lock war, das stimmt, das war die Woche vorher schon in den Gerüchten unterwegs so. Das hieß ja aber nicht, dass er in Detroit bleibt so. Das war eigentlich nicht Stand der Dinge. Und ich glaube schon, dass Washington eben guter Dinge war und ich glaube auch, Mike McDonald war auch hoch in der Verlosung bei Washington, dass sie halt einen der beiden bekommen werden, weil die beiden waren ja noch da so. Das waren so diese beiden Top-Names ja irgendwie, die noch da waren. Und auf einmal innerhalb halt von 10 Stunden, Ben Johnson sagt, er bleibt in Detroit, Mike McDonald wird ziemlich ein Lock in Seattle auf einmal, stehst du halt dann da und hast halt keinen mehr von den Leuten.
Ja, aber ohne Scheiß, Ben Johnson hat auch die ganze Franchise ganz schön hops genommen, ne? Für jeden, die gerade auf dem Weg zu ihm im Flugzeug sind, abzusagen, ist halt auch echt ein ganz schöner Bitch-Move, sag ich dir.
Ja, das ist fair. Ich meine, sie sind ja eh dahin geflogen für auch Aaron Glenn, ne? Muss man schon dazu sagen. Aber klar, ist sicherlich nicht die feinste Art, dann irgendwie das so zu machen. Auf der anderen Seite ist es auch sein gutes Recht. Der hat davon auch Playoffs gecallt und so. Also von daher, so, ja. Ob sie ihm jetzt dann in aber dem Moment auch.
Du nicht, wir wissen, wenn er ein richtig geiler Typ wäre, was alle immer sagen, dann sind die doch eh 2-3 Stunden später persönlich vor ihm und er sagt dann einfach persönlich: Hier, Jungs, ich. Mach's
alles
nicht.
Ist fair.
Weißt
das
du,
fair.
So diese 2-3 Stunden hätte auch noch warten können, uns einfach persönlich zu sagen. Also ich finde, das ist schon ein Fragezeichen, für seinen Charakter. Mich persönlich juckt es jetzt überhaupt nicht. Glaube ich auch nicht, dass das irgendeine Franchise nächstes Jahr jucken würde. Mhm. Aber ich finde es schon berechtigt zu sagen, dass das fragwürdig ist, wenn 2-3 Stunden später er hätte persönlich absagen können.
Ja, auf der anderen Seite so, wir wissen nicht so ganz genau. Vielleicht, also entweder ist es geleakt worden aus irgendeinem Grund, irgendjemand hat das weitergegeben, vielleicht hat er einem Spieler gesagt, ich bleib dann doch oder sowas und er wollte es ihnen persönlich sagen, weiß ja auch nicht. True, ja. Oder andere Seite ist, er hat es denen schon vorher gesagt, den Washington-Offiziellen, die sind halt trotzdem hingeflogen, weil sie sowieso da, das, ne, das war schon geplant und Aaron Glenn war sowieso da. Das
aber da sind ich die nur, Meldung ja anders, da wurde ja,
ja das stimmt.
Heißt das dementiert, dass es überraschend war, haben sie ja gesagt. Also,
ja, okay, ja gut, das stimmt.
Aber ja. Brauchen uns gar nicht drauf aufgeilen, über was nie da war, von daher.
Ja, richtig, ja. Richtig. Es ist halt jetzt, wie es ist, ne? Ich meine, Adam Peters hat es in der Pressekonferenz gesagt, der will halt diesen natürlichen Leader haben, der so, ne, und das ist halt Dan Quinn. Dan Quinn ist auch einer, der jetzt bei Fanbases und so, ja, bei Fans einfach gefühlt relativ nicht so das höchste Standing hat, aus halt, ja, verschiedenen Gründen, weil jetzt halt auch seine Defense dann am Ende dann ein bisschen abgekackt ist und ne, das in Atlanta dann doch ziemlich schief gegangen ist. Es gibt das Narrativ und was ich auch irgendwo nicht ganz unfair finde, dass auch in der Atlanta Super Bowl-Saison eher ein bisschen von der Offense eigentlich gecarried worden ist, von Shanahan und seiner Offense, ne, das kann man schon auch belegen, das ist irgendwo so. Aber innerhalb der NFL so und auch wenn du hörst, was die Dallas-Spieler so in der Defense vor allem so von ihm sagen, Leader ist er. Er ist, ne, er ist ein, war Rivera irgendwo auch so der Players-Coach und so, aber ich glaube schon, dass Dan Quinn nochmal eine andere Art hat, eine härtere Art, eine Art halt, wenn ne, was schief läuft, was ihm nicht gefällt, dass er auch nochmal härter durchgreifen kann und so. Ich glaube schon, dass das ein Coach ist, der auch coole Sachen mitbringen kann, die Washington sehr helfen werden. Ich verstehe jetzt aber in der so direkten Emotionen, Reaktionen auf diese Verpflichtung, dass es halt so einen komischen, ja, Beigeschmack einfach jetzt erstmal hat. Aber ich bin deswegen halt auch erstmal so gespannt. Ich gebe ihm jetzt erstmal Zeit und schau mal so, was er dann so machen kann, ne? Und wie du sagst, vielleicht können wir dann so ein bisschen ins Schematische reingehen, so, wofür Dan Quinn steht, was dann Dallas jetzt vielleicht zuletzt gemacht hat. Ich glaube, gerade unserer Secondary, einem Emmanuel Forbes und so, kann der schon helfen, weil er spielt ja schon eine ganz andere Defense, vor allem, da kommt er halt her, im Vergleich zu Ron Rivera.
Ja, ich würde zu dem, was du gesagt hast, auch kurz einfach das Zitat von KJ Wright reinschmeißen. Das ist ja dann schon ein paar Tage
ich auch länger gelesen,
her.
Ja. Mhm.
Seahawks-Zeit, weil du das ja gesagt hast mit diese Players-Coach, aber auch für ihn spielen wollen. Weil allein das Erste, was ich beim Vergleich, weil viele sagen Rivera 2.0 und dieser Retread und so. Und er hat ja geantwortet, he straight up goes, this is not Rivera 2.0, says Quinn can be a great friend and a human, but he'll set you straight in a second if you make a mistake. Und für mich ist halt der Unterschied, ja, Rivera war so auch so ein Players-Coach, gut Freund, aber ich habe auch nie auf dem Platz gesehen, dass sie sich für den Arsch aufreißen. Das habe ich echt unter Rivera nicht einmal gesehen. Mhm. Und das ist ja das, was man von Dan Quinn so häufig hört, dass er das halt kann, ein Freund zu sein und dir trotzdem den Arsch aufzureißen, dass du auf dem Feld alles bringst. Und ich finde, dass wenn das so viele über ihn sagen, muss da ja schon was dran sein. Ich fand auch von Michael Phillips, das ist ja auch so ein, weiß ich nicht, ein Beat Reporter ist es ja nicht, aber der macht ja auch so ein bisschen Zeitung und so. Der hat ja auch geschrieben, diese Dan Quinn Reaction Scale 1 bis 10. Commanders-Fans sagen 2, die Medien sagen 6 und die Football-Coaches und Insider sagen 9.
Ja.
Also, dass da auch Coaches vorher gesagt haben, er ist der beste Kandidat für Head Coach und so. Mhm. Also, bevor ich jetzt gleich echt Ärger von Björn kriege, weil ich es so schön rede, ich finde, es wird halt sehr, sehr negativ jetzt schon genommen, ohne dass es dafür jetzt schon einen Grund gibt, weil wir haben überhaupt noch nicht gesehen, was er macht. Und ich finde, klar, man kann darüber reden, er konnte bis jetzt keine Quarterbacks etablieren, hat er in Atlanta nicht geschafft, seine Unit ist shaky, aber ich finde halt, er ist ja jetzt auch nicht so super alt, ne? Ich habe das ja auch jetzt auf Twitter schon mal geschrieben. Bruce Arians ist mit 61 Headcoach geworden und dann erst durchgestartet, ne? 61. Mhm. Bill Belichick hatte bei den Browns 36, 44 und ist danach erst durchgestartet. Also, Coaches können vorher ja Fehler machen. Wichtig ist halt, dass sie daraus lernen. Und das ist jetzt für mich die Frage, ist Dan Quinn besser als vorher? Weil wenn er genauso gut wie vorher ist, dann bin ich auch übertrieben negativ. Dann glaube ich nicht, dass das was wird. Die Frage ist er ein Mensch, der aus den Fehlern gelernt hat und die jetzt besser macht? Und da gibt es ja diesen Punkt, den ich jetzt schon mehrfach gehört habe. Logan Paulson, ehemaliger Tight End bei uns. Er war ja Spieler in Atlanta unter Quinn. Bei dem gibt es ja übrigens jetzt auch Gerüchte, dass er vielleicht sogar in den Training-Stuff von ihm geht, was ich sehr, sehr schade finde, weil als Content-Creator ist er für mich der absolut Beste, weil er einfach krasse Ahnung hat. Aber der hat ja schon, bevor Quinn da war, in diesem Prozess, in dieser Suche, hat er ja schon erwähnt, dass nachdem Quinn damals gefeuert wurde bei Atlanta, Poulsen angerufen wurde von Quinn und gefragt hat, yo, was ist denn deine, weil er ein Veteran in der Liga war, was ist denn deine Meinung, was falsch lief? Das finde ich halt schon sehr, sehr krass. Und wenn er jemanden wie Logan Paulsen anruft, dann hat er auch 100 andere angerufen. Ich glaube, da können wir uns sicher sein.
Fair.
Und wenn er wirklich so ist, dass er da den Fehlern hinterher ist und echt jetzt besser sein kann oder vielleicht auch eingestehen kann, da und da liegen meine Fehler, das gebe ich sogar ab, was ja ein Punkt ist. Auch kein Vergleich zu Rivera oder Quinn bei Atlanta. Er hat überhaupt nichts mehr mit Personal zu tun. Er hat da keine Entscheidungsgewalt. Der Mann in dieser Franchise ist jetzt Adam Peters. Der hat das letzte Wort. Und das ist ein Riesenunterschied zu Rivera vorher, zu Quinn bei den Falcons. Das ist ein Riesenunterschied. Unterschätzt das nicht. Mhm. Aber trotzdem muss echt klar sein, dass Quinn seine Fehler, die er vorgemacht hat, vielleicht besser machen kann, weil ansonsten kann das auch, glaube ich, echt schnell sich auf den Arsch setzen, das ganze Ding. Weil ich bin halt, wie gesagt, von ihm als Coach nicht der Riesenfan. Also, wie gesagt, er hat seine Vorzüge als Coach, das glaube ich schon. Er ist ein Leader of Man, das glaube ich schon. Aber ich finde, er muss halt wirklich zeigen, also das hat er in Atlanta auch schon mal gezeigt, er muss echt einen guten Staff zusammenbauen. Mhm. Er muss den richtigen DC und den richtigen OC finden. Ansonsten glaube ich halt, gibt es hart auf den Arsch, weil es bringt dir nichts, wenn nachher ein Micah Parsons sagt, er würde am liebsten mit ihm wechseln, wenn dann halt nachher die Leistung trotzdem auf dem Feld nicht stimmt. So. Und
ja. Hey, das ist schon fair. Also gerade das mit dem, muss ich einen guten Staff aufbauen, sehr wichtig, bei dieser Art Coaches sowieso immer. Man muss schon trotzdem sagen, dass die Dallas Defense die letzten 3 Jahre unter ihm immer gut war. Die waren jetzt
vorher scheiße.
Und die war vorher richtig schlecht. Dann, gut, die haben auch gut gedraftet, da kam dann Micah Parsons dazu und so weiter und Trevon Diggs und so weiter und so fort, ist klar.
2 Jahren Parsons Trikot bei Washington, kein Problem, hab Phil schon gesagt.
Ja, ey, du... ich bin offen dafür. John Dotson hat es auch geschrieben auf Twitter, soll mal rüberkommen. Ja, ja. Aber nee, ich wollte nur sagen, so, auch da wieder, letzte Saison, dann das Ende, war nicht gut gegen die Packers und so, das ist mir schon bewusst. Aber er hatte ja jetzt wirklich eine gute Defense in den letzten 3 Jahren mit Dallas, die davor wirklich schlecht war. So, das war halt auch ein Grund dafür, warum er sich jetzt nochmal so aufgemacht hat für diesen Headcoach-Posten. Ne? Weil er schon, finde ich, als Coach die letzten 3 Jahre gute Arbeit geleistet hat. Klar ist halt auch mit der Offense, er braucht halt diesen guten, er braucht den guten Playcaller, er braucht den guten, talentierten Offensive Coordinator. Auch sehr, sehr spannend, was da passieren wird. Es gibt Gerüchte in alle mögliche Richtungen. Manche finde ich sehr spannend, manche finde ich sehr merkwürdig. Weiß nicht, ob du da die paar Gerüchte gehört hast, ne? Es ging so
wir reden jetzt noch darüber, oder?
Ja, genau, hätte ich jetzt, genau.
Weil ich wollte gerade fragen, wir können auch direkt reingehen, wenn du jetzt nichts mehr über Quinn hast, weil ich würde mich auch nur wiederholen. Weil,
ja, genau.
Wie gesagt, das größte Wichtige ist für mich, ich hätte halt lieber einen HC gehabt, der vorher OC war, aus den Gründen, die ich eben genannt habe.
Ja, ja, das ist fair.
Ansonsten würden wir uns, glaube ich, jetzt nur wiederholen. Also von mir aus können wir auch in die Koordinatoren reingehen.
Ja, also vielleicht machen wir defensiv einmal, weil das ist schon relativ, also das sind noch Gerüchte und es ist noch, also wir müssen auch nochmal dazu sagen, Dan Quinn ist noch nicht offiziell vorgestellt worden in Washington, ist auch noch nicht offiziell bestätigt auf irgendwelchen offiziellen Websites oder so. Das sind aber halt ne, Gerüchte, dass es eben feststeht. Wir wissen auch noch nicht, was er für einen Vertrag bekommt, wie lange der Vertrag sein wird und so weiter. Es ist relativ sicher auch bei diesen Gerüchten, was er für einen Defensive Coordinator sich holen wird. Das ist halt in Quinns Rolle vielleicht das eher Unwichtigere. Der Offensive ist deutlich wichtiger. Aber einfach einmal, dass ihr den Namen gehört habt. Er bringt halt seinen Passing Game Coordinator mit. Aus Dallas wahrscheinlich. Das wird Joe Witt Jr. sein. Das ist momentan der Favorit eben dafür. Wie gesagt, sind die Cowboys Ties. Ich nehme auch Leute aus der Defense. Ich kenne jetzt über ihn oder weiß noch nicht so viel über ihn. Habe ich noch nicht so weit reingelesen. Aber das ist erstmal so das eine, was jetzt erstmal danach aussieht. Offensiv gibt es deutlich mehr Gerüchte. Geht es in verschiedene Richtungen. Stell mal so ein paar Namen vielleicht vor, die jetzt so bisher gehandelt worden sind.
Ich würde tatsächlich noch, weil mir das auch Phil geschrieben hat, ich habe ja Phil nämlich gefragt, das wisst ihr gar nicht, ich habe Phil gefragt von Dallas oder von deutschen Dallas-Fans, ob er heute in unseren Podcast kommt. Ist ein guter Kumpel von mir, aber der hat leider keine Zeit, weil der hat als erstes geschrieben, er wird mit Sicherheit Al Harris mitnehmen, bevor wir jetzt zur offensiven Seite kommen. Und das ist der DB-Coach und das ist wahrscheinlich auch gar nicht so unwichtig. Die Frage ist halt, wenn Joe Witt Jr. schon DC wird, was ist dann mit Al Harris? Weil der war ja dann auch gehandelt für, er könnte DC werden. Bringt er den eventuell auch mit? Weil, man muss auch sagen, DBs in Dallas nicht ganz so schlecht, ne? Ich meine, aber vor allen Dingen viele Turnover, auch früh gedraftete Corner, schnell recht gut. Also finde ich jetzt auch nicht so unwichtig, wenn man überlegt, dass wir erste und zweite Runde auch Cornerback gedraftet haben. Also ich habe da echt ein bisschen Hoffnung für. Das wäre gar nicht so schlecht. Ja, aber ja, wie du sagst, mehr wird da auf der defensiven Seite nicht sein. Und dann wird es halt echt spannend, wer wird OC, weil da gibt es ja auch teilweise wilde Gerüchte. Also ich sage erstmal die wahrscheinlicheren. Also was ich auch gar nicht so schlecht finden würde, das sind allein schon die Kubiaks.
Ja.
Mein Clint Kubiak, das ist der Passing Game Specialist von den 49ers. Das ist wahrscheinlich so, also der ist mit der wahrscheinlichste. Der hat ja Theis dann halt zu Quinn. Die haben schon zusammen trainiert, hätte ich fast gesagt, aber gearbeitet. Und natürlich Adam Peters. Das ist klar. Ich weiß gar nicht, ich habe leider vergessen, wie der Bruder von ihm heißt. Der ist ja da auch in dem Staff irgendwie Quarterbacks-Coach oder so. Den würde er dann mit Sicherheit auch mitbringen. Aber der ist natürlich da nicht so krass so relevant, weil Clint Kubiak wäre dann der OC. Was ich da ganz lustig finde,
Clay.
Ist...
Clay heißt Clay, der Bruder.
Genau, stimmt, ja. Clay, du hast recht. Was ich da ganz lustig fände, ist halt echt, ob dann vielleicht irgendwie als Assistant der Defense, weiß ich nicht, Gary Kubiak noch damit reinrutschen würde, ehemaliger Head Coach von den Texans und von den Broncos. Das wäre halt ganz lustig. Also weiß ich nicht, ob das, ich fand es halt nur interessant, dass er dann vielleicht so ein bisschen Mentor macht. Und Clint Kubiak gilt ja auch so ein bisschen als so ein aufstrebendes Talent halt. Ich meine, im Shanahan-Tree, da kannst du halt immer nicht viel falsch machen. Und dann ist, ach das, genau, der Quarterback-Coach kann nämlich der Bruder nicht sein, weil das ist Brian Greasy. Das ist der Quarterback-Coach bei den 49ers. Das ist dann so der zweite von den 49ers, der damit gehandelt wird. Und ja, wie gesagt, die Quinn ist schon lange in der Liga, der hat sowieso viel Ties mit vielen Leuten. Deswegen, auch das ist ja für einen Headcoach nicht unwichtig, ne? Welche Leute kennst du schon? Und du weißt auch gar nicht, was für ein Staff jüngere Coaches dann bauen. Das ist ja auch nicht so uninteressant. Aber das sind so die beiden, die mit am wahrscheinlichsten sind, würde ich sagen. Und dann gibt es natürlich noch ein paar Namen. Also bevor ich jetzt zu dem ganz Wilden komme, gibt es noch so ein paar Namen, die natürlich so ein bisschen rumfliegen. So Mike LaFleur von den Rams. Vielleicht gibt es da eine Möglichkeit, weil er da keine Plays callt, den rüber zu holen. Dann gibt es von den Dolphins noch ein, zwei Leute, die da deren Namen gefallen sind.
Frank Smith und so.
Genau, Frank Smith, der ja auch keine Plays da callt, weil da macht ja McDaniel alles. Dann, wo es so langsam ein bisschen interessanter wird, ich habe auch den Namen Frank Reich schon gelesen. Das wäre natürlich echt ganz wild. Aber natürlich der wildeste Name, wo die Gerüchte echt anfangen zu kochen.
Ja, Chip, das ist das Problem.
Kelly, Head Coach, UCLA. Ihr kennt alle Chip Kelly, er war bei den Eagles. Ihr wisst auch, Chip Kelly, was für ein Typ das ist. Das ist nicht der einfachste Kerl. Und der gilt ja auch immer noch so ein bisschen als Virtuose, als offensiver Coach. Das wird ihm ja immer noch nachgesagt, weil er mit UCLA ja auch 3 Winning Seasons jetzt hintereinander hatte und so. Aber ich sage euch ganz ehrlich, das fände ich, also jetzt noch schlimmer ist vielleicht der falsche Ausdruck, weil ich finde ja Quinn nicht schlecht als Head Coach, aber das fände ich tatsächlich schlimm, wenn Chip Kelly hier Offensive Coordinator wird. Also da hätte ich jetzt nicht das tiefste Vertrauen drin, das sage ich ehrlich.
Ja.
Ich finde die, die am wahrscheinlichsten sind, um jetzt fertig zu werden, ich relate schon wieder so viel, die ersten beiden. Ich finde, Greasy und Kubiak wären auch so mit die interessantesten, meiner Meinung nach. Das macht schon Sinn.
Ja, finde ich auch. Also ich würde Frank Smith da auch mit rein so mal heben, ja, weil da gibt es auch einfach viel Hype.
Aber
so
den
um halte
ich
Namen.
Für nicht so wahrscheinlich, muss ich ehrlich
sagen. Nee, ich auch. Also Shanahan macht halt mehr Sinn, wenn die direkt auch dann von den 49ers irgendwie kommen, dann so Kubiak, der Name auch. Das würde schon Sinn machen. Und ich will auch den jungen Offensive Coordinator auf jeden Fall haben, der dann eben die Chance da bekommt. Ja, also Chip Kelly gelesen habe und das Problem ist halt, ich weiß nicht, also Kubiak ist wahrscheinlich am wahrscheinlichsten oder jemand von den 49ers, wie auch immer. Ich habe so das Gefühl, nach der Gerüchtelage ist Chip Kelly das Wahrscheinlichste. Und wie du gesagt, ich bin voll bei dir.
Weil
das
als mehr
halt
kommen, ne? So im Laufe des Tages vor allem heute. Und
genau. Gestern Abend kam das dann das erste Mal auf. Ich habe das gelesen. Dachte, komm, ja, also bitte, ne? Also jetzt mal langsam. Das wird immer mehr.
Ich habe auch die ganzen US-Podcasts heute gehört, weil ich mit dem Hund im Wald war echt ein paar Stunden. Und da habe ich das auch echt ein paar Mal gehört. Und da habe ich schon echt fast ein Tröpfchen in der Hose, weil da habe ich gar keinen Bock drauf. Das sage ich euch ganz ehrlich, ey.
Nee, ich glaube auch nicht. Ich meine, ich will jetzt auch noch nicht zu viel über Chip Kelly reden, bevor es dann wirklich passieren sollte. Ich hoffe es auch einfach nicht.
Ich mag den halt menschlich nicht und ich finde auch nicht, dass wir so einen Alten brauchen. Ich meine, klar, der kann vielleicht immer noch gut sein, aber das ist nicht, was wir brauchen. Nee. Ich finde, für uns ist ganz wichtig, was ja auch schon tausendmal in Washington gesagt wurde, ist Vorbild sind die Ravens. Mhm. Die Ravens werden ja auch diese Offseason schon wieder komplett gerupft, was Coaches angeht. Und was halt die Ravens so gut können, ist Nachfolger für Koordinatoren zu finden. Mhm. Das ist halt das, was wir jetzt in Washington ja auch können müssen, weil wenn das hier langfristig funktionieren soll mit Dan Quinn, glaube ich nicht, dass er über kurz oder lang auch irgendwann noch die Defense callt. Also da bin ich mir echt fast sicher, dass er das sogar irgendwann abgeben würde an jemand Jüngeren, weil wenn wir weg vom Football gehen, also rein von einem Spiel Plays callen, glaube ich, ist ein richtig guter Head Coach sogar. Also wie gesagt, dieser Leader of Man und so. Wenn der das schafft oder die Franchise das schafft, regelmäßig gute Koordinatoren reinzukriegen, auf beiden Seiten, dann glaube ich, kann das echt erfolgreich sein. Mhm. Wenn die das nicht schaffen, dann glaube ich, ist er in 3 Jahren spätestens wieder weg.
Ja. Ich bin mal gespannt, was der für einen Vertrag bekommt. Wegen dieser Plan-B-Sache und diesem Gefühl, wenn es so ganz schlecht läuft nächstes Jahr, wir sagen mal, aus irgendwelchen Gründen, man tradet zurück und holt sich dann doch keinen Quarterback. Könnte ja alles passieren. Ich glaube es nicht, aber es könnte ja alles passieren. So, man holt sich keinen Quarterback, man macht noch irgendwas mit Howell und sagt, wir gehen voll Rebuild und holen uns Ressourcen fürs nächste Jahr. Ich würde es auch nicht ausschließen, wenn Ben Johnson dann nächstes Jahr nochmal so da so bereit wäre, dass man es dann nochmal neu versucht, falls es ganz schief gehen würde. Ich will ja so nicht Teufel an die Wand malen. Das ist
Übergang zu einer Frage, die ich dir nämlich noch stellen wollte.
Ja, dann frag doch direkt
mal. Die ich echt noch im Kopf habe. Weil für mich ist der Punkt, wenn du Ben Johnson echt so als deinen absoluten Favoriten hattest, warum gibst du den Job dann nicht EB? Das wäre nämlich genau das jetzt, was du sagst. Weil den könntest du wirklich, wenn Johnson nächstes Jahr doch möchte, den hättest du nach einem Jahr easy loswerden können, ohne dass da irgendjemand Fragen stellt.
Ja.
Weil der war dann schon ein Jahr bei dir, du hast ihm das Jahr gegeben. Und das wäre für mich, also ich fand das auch nicht so unwahrscheinlich, dass die jetzt einmal sagen, ey, yo, Eric, machst du mal. Und wenn nächstes Jahr Ben Johnson kommt, ja, Leute.
Und vielleicht hätte der Bienemy auch ein super Headcoach sein können. Wir wissen ja nicht, ob die Offense so viel an Bienemy lag. Jetzt stell dir mal vor, der hat einen jungen, guten Quarterback dann auf einmal. Der Name Bienemy wird halt unglaublich.
Kleine Mahomes.
Ja, zum Beispiel. Nachdem
er mit Mahomes gut
war. Ja, genau. Stell dir mal vor. Ne? Ähnlicher Spielstil, sage ich nur schon mal.
Ne? Ich auch alle. Ja,
100%. Ja, und also der Name Bienemy wird sowieso extrem wenig genannt in allem. Jetzt auch in der Offensive Coordinator-Suche. Ne?
Wenn Ron Rivera schon mehr Interviews hat.
Ja, das spricht nicht für Bienemy, das muss man auch mal sagen. Ne? Das hat schon irgendwo Gründe. Das wird jetzt nicht nur sein, weil irgendwie jemand den vergisst oder die Leute. Das Standing ist schon dann nicht mehr ganz so hoch, glaube ich, bei ihm. Und ich glaube auch nicht, dass er Offensive Coordinator dann bleiben würde. Ist ja theoretisch noch momentan Offensive Coordinator in Washington. Das glaube ich nicht, jetzt mit dem neuen Coach, der reinkommt. Ich hätte es auch spannend gefunden, das so zu versuchen. Spricht dann halt auch eher dafür, 2 Sachen, einmal halt, du willst halt Dan Quinn schon eine gute Chance geben, was aufzubauen, das ist jetzt nicht eine Übergangslösung, ich glaube, das ist Dan Quinn auch nicht, dafür ist er viel zu etabliert auch schon in der Liga, das ist nicht nur irgend so einer, der mal geholt worden ist. Und 2. Punkt, ich glaube, das unterschätzt man dann auch, dass halt Josh Harris schon aufräumen will mit dem alten Regime und mit Dan Snyder und alles, was da so gemacht worden ist. Ich glaube einfach, dass Neustart komplett. Und dann wird auch alles irgendwie, dann wird alles neu gemacht, lieber, anstatt dann auch irgendeinen so zu behalten und einen Übergang zu machen für ein Jahr.
Ich habe gerade gedacht, das kann auch nur bei uns in Washington so laufen, dass, wenn gerade der Coach einen Tag da ist, dass wir uns schon Gedanken darüber machen, wenn er gefeuert ist und was da passiert. Das ist doch typisch wie in Washington, weil wir es gewohnt sind, dass alles scheiße läuft. Ich meine, da wurde ja sogar geredet, die Cowboys haben jetzt in 3 Jahren in Folge 12 Siege, glaube ich, geschafft. Selbst wenn wir in den Playoffs scheitern würden, das wäre ja für Washington schon eine ganz, ganz neue Welt. Also
von Playoff-Spielen daher, mit positivem Rekord? Lang her.
Ich finde jetzt auch nicht overly positiv über Quinn, aber ich finde es jetzt halt auch nicht so super negativ, wie das andere sehen.
Ja.
Für mich steht und fällt, ich sage es nochmal, echt mit den Koordinatoren. Und dann, also je nachdem, was da passiert, dann kann es bei mir auch ganz schnell gehen, dass ich wirklich sehr, sehr negativ bin.
Ja.
Und schon an Tag 3 sage, dann Quinn raus. Weil das wird so wichtig. Du wirst einen Quarterback draften und dann holst du einen defensiven Coach, da musst du echt den OC nailen, ansonsten ist das halt richtig für den Arsch. Und dann kannst du ja auch schnell echt gar nicht schlecht werden.
Ja.
Da werden viele Ressourcen in die Line gesteckt, Skill-Position-Spieler hast du und wenn der Quarterback dann echt, ich meine, CJ Stroud-mäßig vielleicht gar nicht ganz so kacke ist, da musst du ja nicht gleich oben mitspielen, aber dann hätten wir vielleicht
auch... Das kann aber auch schnell gehen, ne? Bei Houston hat das auch niemand so gedacht. Und die haben sich auch einen defensiven Coach geholt und einen jungen, spannenden Playcaller und haben den Quarterback an 2 gedraftet. Wer weiß, ist eigentlich ein schönes Fazit, so was du zu Dan Quinn gesagt hast. Ne? Wir warten jetzt erstmal ab. Ich bin jetzt auch nicht so negativ, wie das viele sind. Ich bin nicht ganz so, du bist ja auch nicht extrem positiv. Ich bin wahrscheinlich ein bisschen negativer als du, einfach weil ich diesen faden Beigeschmack noch habe. Aber wir müssen einfach die Koordinator oder den, vor allem den Offensive Coordinator erstmal abwarten. Dann können wir nochmal neu bewerten und sowieso nochmal abwarten, wie die Saison sich dann entwickelt. Wir wissen nicht, wer ein guter Headcoach wird. Und wenn nicht, das wäre jetzt einfach noch viel zu früh. Noch so eine These in den Raum. Ich glaube halt, wenn du jetzt Ben Johnson holst, ist klar, dass du einen zweiten Quarterback draftest. Ich glaube, das war, ne, das wäre so gar keine Frage. Bin mal gespannt. Ich glaube, so, wenn jetzt Dan Quinn da steht und defensiv ein bisschen ausgerichtet wieder, vielleicht in der Free Agency da einiges reinwandert, noch an Ressourcen, ob dann nicht wieder ein bisschen drüber geredet wird, wird Washington vielleicht dann doch noch zurücktraden, also im Bear-Stil und sagen, wir nehmen doch die Ressourcen mit und gehen dann im nächsten Jahr nochmal dann auf vollen Angriff oder so im Draft. Bin ich sehr gespannt drauf. Wird eine spannende Diskussion dann, glaube ich, nochmal werden. Auch wenn ich weiterhin eigentlich stark davon ausgehe, dass, wie du gesagt hast, dass der Junge
aber das ist ja da auch genau dieses Narrativ, ne, was ich eben angesprochen habe mit Dan Quinn und auch wie Rivera vorher, die haben jetzt Player Personal überhaupt nicht die Entscheidungsgewalt. Das letzte Wort hat halt echt Peters. Ja, und ich glaube auch, das ist auch echt ein Grund, warum ich positiver bin als andere, weil ich wirklich an Adam Peters glaube. Weil ich glaube, dass er halt viel, viel wichtiger für den Erfolg ist als der Head Coach, der eingestellt wird. Also mir war das mit dem GM, mit Peters, tausendmal wichtiger, als welcher Headcoach kommt. Und ich glaube, deswegen habe ich noch eine allgemeine höhere positive Energie, die jetzt hier reinfließen kann.
Ja, alles gut.
Weil ich da echt in Peters vertraue und eher glaube, dass der das macht, als jeder Headcoach, der da reinkommt. Von daher glaube ich halt, dass das ganz okay wird.
Ich finde auch. Also, und ich bin sehr gespannt. Ich meine, auch das Washington-Projekt so oder so geht jetzt erstmal. Es wird ein paar Jahre dauern normalerweise und da hat Adam Peters jetzt, das war jetzt die erste Entscheidung und wir warten mal so ein bisschen ab, was da noch kommen kann. Ich denke, es wird noch eine spannende Zeit bis zum Draft auf jeden Fall, jetzt auch in den nächsten Wochen. Ich denke mal, das mit dem Offensive Coordinator wird jetzt auch nicht so ewig dauern. Das heißt, wir werden bestimmt bald wieder was zu bereden haben. Dann hört ihr uns auf jeden Fall nochmal. Wir reden bestimmt dann nochmal über die Free Agency, was es so für spannende Leute in der Free Agency dann gibt. Würde sagen, wir melden uns dann nochmal. Steven, hast du noch irgendwas, worüber du jetzt gerade in dieser Folge reden willst?
Nö, ich habe auch das gleiche gedacht wie du. Ich habe es ja im Vorfeld eben schon zu dir gesagt. Ich vermute mal, dass das Montag oder Dienstag aller spätestens passiert, dass da sehr, sehr viele News kommen. Also ich glaube auch, dass der DC dann auf jeden Fall schon feststeht und eher verkündet wurde, weil direkt kurz vorm Super Bowl werden sie es nicht machen. Das mag die Liga nicht so. Deswegen glaube ich echt, wird das frühzeitig nächste Woche passieren. Vielleicht dann auch schon direkt der OC. Das wäre ganz gut für unsere Folge. Dann hätten wir nächste Woche schon mal was, wo wir reingehen können. Das wäre ganz geil. Und ja, ansonsten, wie immer, bleibt entspannt. Wir haben noch nicht gesehen, was er macht. Bis jetzt hat er noch keine Scheiße gebaut, Dan Quinn. Also von daher wollen wir ihm die Chance geben, die er verdient hat. Wenn er dann nachher 0-5 steht wie in Atlanta, dann können wir uns immer noch alles Maul zerreißen.
Ansonsten, können wir immer noch absägen direkt.
Richtig. Ansonsten bleibe ich entspannt und schaue, was draus wird.
Ich finde, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Mit diesen Worten verabschieden wir uns und wir hören uns dann sehr wahrscheinlich, sage ich jetzt einfach mal, nächste Woche wieder. Danke fürs Zuhören, wie immer, und macht's gut.
Ciao.